Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Es ist ja nicht so, dass Frauen beim Büchermarkt sonst unterrepräsentiert wären. Aber heute am Weltfrauentag, da wollen wir sie mal ganz besonders deutlich hörbar machen. Zwei Rezensentinnen stellen Ihnen deshalb heute Bücher von zwei Schriftstellerinnen vor. Und durch die Sendung führt sie eine Moderatorin. Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Die erste Schriftstellerin müssen wir vorstellen, denn sie ist zum ersten Mal mit einem Roman auf dem deutschen Buchmarkt vertreten. Jakuta Alikavasowitsch, 1979 in Paris geboren. Ihre Eltern kamen in den 70er Jahren aus Bosnien und Montenegro nach Frankreich. Alikavasowitsch bekam 2007 für ihren ersten Roman Corps Volatil den wichtigen Prix Goncourt für ein Debüt. Seitdem hat sie drei weitere Romane veröffentlicht, die alle für ihren halluzinatorischen Stil gepriesen wurden. Jetzt liegt also zum ersten Mal ein Buch von Jakuta Alikavasowitsch auf Deutsch vor. Das Fortschreiten der Nacht heißt es und Claudia Kramacek stellt es vor.
Elias Canetti soll in der Unfähigkeit, die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden, weder eine mentale Störung noch metaphysische Einfalt gesehen haben, sondern einzig das Vorhandensein außergewöhnlicher Liebe. Von einer außergewöhnlichen Liebe, in der die Raster von Vergangenheit und Gegenwart ebenfalls aufgehoben werden, handelt auch das Fortschreiten der Nacht. Es ist der vierte Roman von Jakuta Alikavasowitsch, deren Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen, jener Region in Europa also, wo in den 90er Jahren blutige Kriege herrschten. Kriege, die die Vorstellung eines friedlichen Zusammenlebens unterschiedlicher Religionen und Ethnien in Schutt und Asche legten. Mehr noch, glaubt man der Autorin, war mit diesem Krieg der Anfang von einem Ende gesetzt, in dessen Echoraum die westliche Welt sich bis heute bewegt. Ihrem Roman, der aufgrund einer von Anfang an gewollten sprachlichen Unschärferelation und seiner irritierend meandernden Chronologie erst allmählich Kontur und Fahrt gewinnt, ihrem Roman dient der Jugoslawienkrieg deshalb als Matrix. Er ist die fortschreitende Nacht, aus der die beiden Liebenden, die im Mittelpunkt des Buches stehen, keinen Ausweg finden. Alles beginnt in Paris. Dort begegnen sich Paul, ein junger mittelloser Mann aus der Pariser Banlieue, und Amelia, die Tochter eines reichen Unternehmers, Anfang der Jahrtausendwende zum ersten Mal. Beide sind Anfang 20, beide studieren Architektur. Doch Amelia kann es sich leisten, in eben dem Hotel zu leben, in dem Paul als Nachtwächter Geld verdient, um dem Makel seiner eigenen Herkunft zu entkommen.
Er gab sich Mühe beim Studium. Aber er hatte viel mehr zu lernen als seine Architekturkurse, die in verschiedene Fachrichtungen, Perioden und Ansätze unterteilt waren. Er hatte alle Brücken hinter sich abgebrochen oder dachte, er habe alle Brücken hinter sich abgebrochen oder versuchte, alle Brücken zu seinem Milieu abzubrechen, das er nicht als Milieu, sondern als Zwischenfall betrachtete.
Auch Amelia trägt schwer an ihrer Kindheit. Der Vater kümmert sich nicht wirklich um sie. Ihre Mutter Nadja wiederum, eine Idealistin, die glaubte, mit der Poesie die Welt verändern zu können, ist 10 Jahre zuvor im kriegsgebeutelten Sarajevo verschwunden, wo sie in eben jener Hotelkette lebte, in der auch Amelia in Paris zu Hause sein wird.
Als der Krieg in Jugoslawien ausbrach, zog sie ins Elis von Sarajevo. Mein Gott, dachte Paul, der sich zum ersten Mal fühlte, als verstehe er nichts oder eher als beginne er gerade erst zu verstehen und der seine Unwissenheit schon vermisste. Das Hotel, in dem, vereinfachend gesagt, der Konflikt begann.
Eben diesen schonungslosen Krieg, der in der Belagerung von Sarajevo seinen Höhepunkt fand, versuchte die Mutter damals mit ebenso schonungslosen Gedichten zu stoppen. Sie sind, verpackt in einen Karton, alles, was der Tochter seinerzeit von ihrer Mutter bleibt. Amelia gibt ihn weg, doch die Grausamkeit, vor der sie flieht, kehrt, und das ist das gleißende Herz dieses Romans, nicht nur zurück in ihr Leben, sondern in die Welt, in der sie und Paul leben. 2005 kommt es in den Pariser Einwanderervierteln zu schweren Krawallen. Zwei junge Männer aus der Banlieue sterben auf schreckliche Weise bei dem Versuch, in einem Umspannwerk Schutz zu finden.
Obwohl sie den Karton ihrer Mutter nicht geöffnet hatte, schien nun alles aus ihm herauszukommen, all die Entsetzlichkeiten, all die Ungerechtigkeiten. Der Karton war der Ursprung der modernen Welt, der Welt laut Amelia Dare, und beinhaltete sie. Sie glaubte, sie wäre den Karton losgeworden, aber er hatte die Dimension der Welt angenommen.
Unentrinnbar lässt die Autorin die Liebe der beiden fortan wie ein Projektil auf der Flugbahn dieser Matrix gleiten. Ihr Weg ist vorgezeichnet, sie aber wissen es nicht. Es quält auch den Leser, wie beide verzweifelt versuchen, dem eigenen Schicksal zu entkommen und wie sie scheitern über Trennungen und das erneute Zusammenleben hinweg. Amelia geht eines Tages, ohne ein Wort, nach Sarajevo, um dort nach Spuren der eigenen Mutter zu suchen, und sie kehrt ebenso überraschend zurück, wenn auch als gebrochene Frau.
Er war auf alles vorbereitet gewesen, außer auf das, auf diese Zerbrechlichkeit, die Unsicherheit, die er bei jeder Sache an ihr spürte, als ob der geringste Schritt, das geringste Wort sie eine unendliche Energie kosteten.
Sie ziehen zusammen, doch lieben lässt Amelia sich nur schwer. Paul will sich trennen, sie wird schwanger und bekommt ein Kind. Momentweise hat man das Gefühl, der Roman trete auf der Stelle. Tatsächlich aber übersetzen seine vielen Schleifen nur das Drama, von dem er spricht, dass die Geschichte sich stets wiederholt. Denn Amelia, die nie das eigene Trauma, ein verlassenes Kind zu sein, überwunden hat, ist unfähig, sich um ihre Tochter Louise zu kümmern. Eines Tages verlässt sie Paul erneut. Der wiederum, inzwischen ist er zu einem Experten der Sicherheitstechnik geworden, schließt seine Tochter in einen goldenen Käfig ein, da er nicht so sehr fürchtet wie einen weiteren Verlust. Entkommen kann auch er ihm nicht. Louise, die erst mit 16 Jahren erfahren soll, wer ihre Mutter ist, bricht an eben diesem Tag auf nach Sarajevo, wohin Amelia zurückgekehrt ist.
Eines Tages, in einer Wolke aus Sand und Staub, die Proportionen von dem einen und dem anderen und der Leere dieser Wüstenluft sind nicht klar, erreicht ein Jeep die Basis. Amelia kneift die Augen zusammen. Also dann, sagt sie zu sich selbst, aber ihr verschlucktes Herz schlägt heftig. Für einen Moment hat sie den Eindruck, dort unten Paul zu sehen. Paul, als er 18, 20 Jahre alt war, aber noch schmaler.
Für einen kurzen Moment scheint ein glückliches Ende möglich. Tatsächlich kann Amelia ihrer Tochter gegenüber das sagen, was sie Paul gegenüber nie in Worte fassen konnte, dass sie ihn auf ihre Weise liebt. Und noch einmal, ein letztes Mal, kehrt sie zu Paul zurück.
Da bist du wieder, sagt Paul. Hier bin ich wieder, sagt Amelia. Er nimmt ihre Hand. Er spürt die Venen, die Sehnen, die abgemagerten Finger. Er kennt ihr Alter, so wie er das seine kennt. Aber diese Zahlen sind eine Fiktion. Sie sind viel jünger, beide. Ihr Alter ist nur das ihrer Liebe.
Es ist die einzige Gewissheit einer Gnade, die auch dem Leser in diesem letztlich so gnadenlosen Buch am Ende der Lektüre bleibt. Denn ein dunkler Wärmestrom durchzieht ihn von der ersten bis zur letzten Seite. Man könnte ihn missdeuten als koketten Flirt mit dem Fatalismus. Doch Ali Kawasowitschs Roman, der nicht zuletzt davon spricht, dass das Schweigen genauso verheerend sein kann wie das Reden, ist davon weit entfernt. Man spürt vielmehr die fiebernde Suche der Autorin nach einer Sprache für die Welt, in der wir leben, eine Welt, durch die sich tausend Risse ziehen. Die Suche ist gelungen. Mit »Das Fortschreiten der Nacht« fängt Jakuta Ali Kawasowitsch unsere von Terror und Ängsten gleichermaßen heimgesuchte Gegenwart so rauschhaft wie radikal ein.
Das sagt Claudia Kramatschek über »Das Fortschreiten der Nacht« von Jakuta Ali Kawasowitsch. Sabine Mehnert hat den Roman aus dem Französischen übersetzt. Er ist in der Edition Nautilus erschienen. Die Südkoreanerin Han Kang ist im Gegensatz zu Ali Kawasowitsch auf dem deutschen Buchmarkt schon etabliert. Mit »Die Vegetarierin« wurde sie vor 3 Jahren auf einen Schlag bekannt. Sie erzählt darin die Geschichte einer Frau, die sich erst weigert, Fleisch zu essen und irgendwann gar nichts mehr zu sich nimmt. Mit dem Aufbauverlag fand Han Kang einen Verlag, der sich sehr um ihr Werk bemüht. Deshalb folgte ein Jahr später der politische Roman »Menschenwerk«. Und jetzt ist ein bereits 2002 in Korea erschienenes Buch ins Deutsche übersetzt worden, »Deine kalten Hände«. Katharina Borchardt stellt den Künstlerroman vor.
Der Künstler Unhyong ist besessen von Händen. In seinem Atelier in Seoul arbeitet er vornehmlich mit Gips. Meistens stellt er Abdrücke von Frauenhänden her. Gelegentlich macht er auch Ganzkörperabgüsse. Doch auch die Arbeit mit den eigenen Händen ist ihm wichtig.
Wurde ich gefragt, was ich an der Bildhauerei mochte, antwortete ich einfach, dass ich mich dabei auf meine Hände verlassen könne. Mit meinen Händen baute ich ein Gerüst und bearbeitete den Ton. Bei dieser Arbeit fiel die dauernde Anstrengung von mir ab, immer die Hülle der Dinge durchschauen zu wollen. Ich liebte diese feine Arbeit.
Innen und Außen, Kern und Hülle, Sein und Schein. Das sind die Dichotomien, die Unhyong in seinem Werk in Übereinstimmung bringen will. Er ist der wichtigste Erzähler im neuen Roman von Han Kang und er nennt seine Werke »Peeling of Skin«. Das Gefühl, dass bei Menschen inneres Empfinden und äußerer Ausdruck oft nicht übereinstimmen, kennt er bereits aus früher Kindheit. Seine Eltern gaben zu Hause in der Stadt Gwangju gerne fröhliche Gesellschaften. Fein zurechtgemacht und mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Ohne Publikum aber fiel die Fassade sofort in sich zusammen. Sie gingen lieblos miteinander um und waren auch ihren Kindern gegenüber hart und abweisend. Eine Familienaufstellung, aus der die Autorin Unchongs spätere Suche nach dem wahren Innern zwar stringent, aber auch arg eindeutig ableitet.
Wenn ich Menschen kennenlernte, hatte ich schon seit langem die Angewohnheit, erst auf das Gesicht und dann auf die Hände zu sehen. Bei genauer Betrachtung ihrer Bewegungen kann ich etwas davon erspüren, was für ein Mensch sich hinter dem Gesicht verbirgt. Hände sind wie ein zweites Gesicht. Sie bewegen sich, zittern und versprühen Gefühle.
Besonders angetan hat es Unchong eine junge Studentin, die er nur L nennt. L ist extrem dick, hat aber zierliche, liebevolle Hände. Dass ihre sehr detailliert beschriebenen Fressattacken geradlinig darauf zurückgeführt werden, dass sie als Jugendliche missbraucht wurde, gehört zu den teils lehrbuchartigen Anordnungen dieses Romans, der bereits 2002 auf Koreanisch erschien und also kein neues Werk von Han Kang ist. Trotz vieler poetischer Einfälle krankt das Buch an einer gewissen Überkonstruktion. Han Kang umschreibt zum Beispiel recht umständlich, wie Unchongs Kunstwerke entstehen. Hinzu kommt die Gliederung des Romans in eine schmale Rahmen- und eine raumgreifende Binnenerzählung. In dieser Binnenerzählung spricht Unchong selbst. Er berichtet von seiner Kindheit und von der Zusammenarbeit mit L, die sich in ein beziehungsartiges Zusammenleben weitet, bevor L in einem Anfall von Hass gegen die Abdrücke ihres eigenen Körpers das ganze Atelier verwüstet. Nach L wird Unchong noch mit der schönen Innenarchitektin E. zusammenarbeiten, die ebenfalls ein Innen-Außen-Problem hat. Sie wirkt äußerlich perfekt, doch fällt ihr Kopf manchmal nach vorne, als sei ihr Innenleben kurzzeitig erloschen. Dies alles hat Unchong auf 270 Buchseiten festgehalten. Diesen Bericht bekommt zu Beginn des Romans eine Autorin namens H. zugeschickt. Sie ist es daher auch, die die Rahmenhandlung erzählt. Die Autorin H. kannte Unchong flüchtig. Als sie ihn bei einer Feier kennenlernte, fragte er sie sogar, ob sie sein Modell werden wolle.
Wären Sie bereit, mir auszuhelfen? Wie bitte? Wollen Sie nicht? Seine ruhige Stimme, die sich an dem Lärm um uns herum überhaupt nicht zu stören schien, ließ mir eine Gänsehaut über den ganzen Körper laufen. Nein, antwortete ich ruhig und direkt, wie um seinen Ton nachzuahmen. Als hätte er die Antwort schon gewusst, zeigten seine Augen und seine Lippen immer noch das friedliche Lächeln eines verständnisvollen älteren Bruders. Meine Gänsehaut aber blieb. Ich hatte die unklare Ahnung, dass diese Ruhe in seinen Augen kein friedliches Inneres widerspiegelte, sondern sich wie ein dünnes Häutchen über etwas Unheimlichem spannte.
Die Zitate in dieser Rezension entstammen dem Hörbuch zum Roman. Darauf sind zwei Stimmen zu hören, die von Rike Schmidt als Autorin H. in der Rahmenerzählung und die von Heiko Deutschmann als Unchong im Hauptteil des Buches. Beide Stimmen haben etwas überraschend Handfestes, was auf sehr deutsche Weise stabil klingt. Heiko Deutschmann wirkt zudem deutlich älter und männlicher als der Unchong im Roman. Das macht das Hörbuch eine Spur gewöhnlicher als das Buch, gibt dem Text auf die Hörlänge von 10 Stunden aber auch den nötigen Schwung. Han Kangs Romane sind ja häufig vielstimmig angelegt, was auch wir deutschen Leser nun nach und nach entdecken können. Zwar publiziert die 48-Jährige schon seit Mitte der 90er Jahre sehr erfolgreich in Südkorea, doch wurde sie erst durch den Man Booker International Prize im Jahr 2016 auch in Europa bekannt. Auf Deutsch erschienen im Anschluss daran Die Vegetarierin und Menschenwerk. Auch in diesen Romanen kommen verschiedene Erzähler zu Wort und man merkt, es gibt Themen bei Han Kang, die wiederkehren, wenn auch stets in neuem Gewand. Da geht es zum Beispiel häufig um das Verhältnis der Figuren zu ihren Körpern. Es geht um Gewalt, um Essstörungen und um Kunst. Und es geht auch um die beiden Städte Gwangju und Seoul. In Gwangju lebte Han Kang als Kind, in Seoul lebt sie heute. So kristallisieren sich mit der Zeit interessante Erzählmuster, Themenkomplexe und Stimmungslagen heraus. Dass der Verlag mit »Deine kalten Hände« nun ein relativ frühes Werk der Autorin publiziert, ist allerdings sehr bedauerlich. Denn sie erlangt darin noch nicht die Meisterschaft ihrer späteren Romane. Diese sind unaufdringlicher in ihrer Konstruktion und lakonischer in ihrem Sprachgebrauch. Trotz ihrer aktuellen Beliebtheit ist Han Kang ja erst dabei, sich auf unserem Buchmarkt zu etablieren. Das ist stets ein sensibler Prozess, der durch die Auswahl eines weniger guten Buches empfindlich gestört werden kann. Damit kein Missverständnis aufkommt, man kann Deine kalten Hände auf jeden Fall lesen und viel Überraschendes, Rätselhaftes und Poetisches darin finden. Noch schöner aber wäre es, wenn bald wieder neuere Werke von Han Kang übersetzt würden.
Ein Wunsch von Katharina Borchert. Sie besprach Deine kalten Hände von Han Kang. Kyung-hai Flügel hat den Roman aus dem Koreanischen übersetzt. Er ist im Aufbau Verlag erschienen und das Hörbuch dazu gibt es im Argon Verlag. Auch der Mitternachtskrimi stammt diesmal aus der Feder einer Frau, von Dorothy L. Sayers, der Grande Dame des britischen Kriminalromans. In Alibabas Höhle geht es um eine organisierte Diebesbande, der Scotland Yard seit 6 Jahren vergeblich nachstellt. Der Amateurdetektiv Lord Peter Wimsey täuscht seinen Tod vor, um sich inkognito in die Bande einzuschleichen. Und die arbeitet so.
Sie brauchen uns nur zu verraten, wo der Plunder ist und wie man drankommt. Das Übrige erledigt die Society. Eine fabelhafte Organisation, kann ich Ihnen sagen. Sie wissen nicht einmal, wer die Arbeit macht oder wie sie gemacht wird. Sie kennen niemanden und niemand kennt Sie. Alle 3 Monate wird eine Generalversammlung einberufen und da tragen wir alle Masken. Wir haben 50 Mitglieder und Sie würden den 50. Teil bekommen, dasselbe wie Nummer 1 und wie ich.
Drehen Sie viele solcher Dinge?
Scotland Yard hatte schließlich 6 Jahre versucht, dieser Bande auf die Spur zu kommen.
Erinnern Sie sich an den Bankraub von Goldston und an den großen Rubens, der aus der Nationalgalerie verschwand. Alles Arbeiten der Society und nichts davon aufgeklärt.
Meine Damen und Herren, Sie haben sich vielleicht schon gefragt, warum diese außerordentliche Versammlung einberufen worden ist. Es liegt ein sehr ernster Grund vor. Das Misslingen unseres letzten Unternehmens war kein Zufall. Die Polizei war in jener Nacht nicht zufällig vor Ort. Wir haben einen Verräter unter uns. Nummer 21, wie ist Ihr richtiger Name?
Peter Des Braddon Wimsey. Ich habe ein bisschen Detektiv gespielt.
Schaffen Sie den Gefangenen fort und töten Sie ihn. Er wird nach der Methode Nummer 4 behandelt.
Halt! Warten Sie! Ich habe Ihnen etwas zu sagen. Ich bitte nicht um mein Leben, nur um einen schnellen Tod. Ich habe etwas zu verkaufen.
Was Peter Wimsey zu verkaufen hat, das können Sie heute Nacht ab 0.05 Uhr erfahren im Mitternachtskrimi in Alibabas Höhle hier im Deutschlandfunk. Und ein Kriminalroman zum Internationalen Frauentag sei hier noch zur Lektüre empfohlen. Die zweite Welt, der spielt nämlich am 8. März 2019. Bei einem Stuttgarter Radiosender geht ein Drohanruf ein. Jemand will die abendliche Demonstration zum Weltfrauentag in ein Blutbad verwandeln. Kommissarin Lisa Nerz schaltet sich ein in Christine Lehmanns Krimi »Die zweite Welt« aus dem Argument Verlag. Und zuletzt noch ein Ausblick auf das literarische Wochenende. Morgen ab 16.05 Uhr können Sie in den Büchern für junge Leser ein Gespräch mit dem Künstler Christoph Niemann hören. Unser Buch der Woche am Sonntag ab 16.10 Uhr ist Julian Barnes' Die einzige Geschichte, sein Abgesang auf die romantische Liebe. Jetzt gleich im Anschluss geht es in Forschung aktuell unter anderem um die bedrohte Verhaltensvielfalt bei Schimpansen. Dann ist Christiane Knoll am Mikrofon. Für den Büchermarkt war Dina Netz im Studio. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.